Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Noch eine Stunde. Josua 24, Vers 16. Und das Volk antwortete und sprach: Fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft heraufgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen und unter all den Völkern, durch deren Mitte wir gezogen sind. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Also gewaltig, an diesem Landtag, das ganze Volk entscheidet sich, wir wollen denselben Weg der Treue gehen wie Josua. Es ist nur einfach traurig. Nachher kommt das Buch Richter. Und übrigens, das Buch der Richter beginnt mit welchem Wort? Mit und. Und das hat seine Bedeutung. Dieses und verknüpft das Richterbuch mit dem Buch Josua. Da kann einer sagen, ja gut, aber das ist ja so im Hebräischen die Erzählform, die spezielle Verbform der Erzählform, die beginnt immer mit einem und. Ja, das ist die sogenannte Vayikdol-Form. Darum heißt es immer, und er sprach, und er redete. Und das W gehört dazu, zu dieser Form, die Taten in der Vergangenheit als Einzelakte beschreibt. Ja, aber das erste Buch Mose beginnt mit Bereshit, im Anfang. Und nicht etwa mit Vayivra und er schuf, ja? Nein, sondern Bereshit bara, ohne und. Weil es gibt nichts anzuhängen. Das ist das erste Buch der Bibel. Aber das Richterbuch beginnt mit und das hat seine Bedeutung, das knüpft an am Buch Josua, dem Buch des Sieges. Und im Buch der Richter haben wir das Buch des Fallens und des Versagens. Und genau das geschieht, wovor Josua so gewarnt hat. Und genau das Gegenteil geschieht von dem, was diese Generation hier verspricht. Wir wollen die Treue halten. Vers 19. Und Josua sprach zu dem Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Er wird eure Übertretungen, eure Sünden nicht vergeben. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich wenden und euch Übles tun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Also nochmal sagt Josua nicht einfach, ah, das ist aber schön, dass ihr alle so euch richtig entscheidet. Nein, er sagt nochmal den ganzen Ernst. Ihr könnt nicht einfach so schnell sagen, ja, wir wollen dem Herrn nachfolgen. Da braucht es mehr. Und die Reaktion, und das Volk sprach zu Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sprach Josua zu dem Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. So tut nun die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Oh, da waren also schon Götzen herum. Das war nicht eine saubere Sache. Aber er weist nochmals darauf hin, dann müsst ihr aber aufräumen. Ihr könnt nicht da so halb. So tut nun die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Und neiget euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Das ist der Punkt. Diese bewusste Hingabe an den Herrn, so können wir bewahrt bleiben. Aber wenn das nicht da ist, dann nicht. Und es gibt ja oft so Versuche, wie kann man zum Beispiel eine Gemeinde treu erhalten? Und da hat man schon lange diese Idee gehabt, man muss ein Glaubensbekenntnis schreiben und das so gut verfassen, formulieren, und dann könnte man den Verfall verhindern. Aber die Erfahrung zeigt, ein verfasstes Glaubensbekenntnis ändert nichts. Der Abfall geht trotzdem voran, und dann ist immer das Glaubensbekenntnis da. Ja, schon, und formal schon. Aber es geht. Man kann nicht mit dem Glaubensbekenntnis, das schriftlich verfasst ist, den Niedergang aufhalten. Man muss sich auf das Wort Gottes verpflichten, aber das ganze Wort Gottes, aber es braucht wirklich, dass jede Generation die eigenen Herzen zum Herrn hinwenden, zu ihm neigen. Das ist es, was Abfall verhindern kann. Und darum sagt er: Und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: Dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und Josua machte einen Bund mit dem Volk an selbigem Tag und stellte ihm Satzung und Recht zu Sichem. Dieser Bund ist nicht ein neuer Bund, sondern ist quasi nochmals eine Bestätigung mit dieser Generation, was Gott eben mit dieser Auszugsgeneration aus Ägypten gemacht hatte, als er den Bund am Sinai mit ihnen schloss. Und hier wird also dieser Bund am Sinai mit der neuen Generation nochmals bekräftigt. Und als Zeichen dafür der Stein. Vers 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die in dem Heiligtum des Herrn steht. Also, das ist wieder der Ort, habe ich schon erklärt gestern, wo schon Abraham seinen Altar in Sichem bei der Terebinte gebaut hatte. Und man hat in der Folge eben große, mächtige Mauern um diesen Bezirk herum gemacht. Und das wird hier bezeichnet als das Heiligtum, da, wo die Terebinte innerhalb dieses Bezirkes war. Und genau dort hat man ja diesen Stein gefunden, habe ich erklärt, den Josua aufgerichtet hat, genau innerhalb des Bezirks dieser Mauern des Heiligtums. Und vielleicht möchte ich noch hinweisen, ich habe das nur gesagt, aber nie vorgelesen, in Richter 9. Da geht es ja um diese traurige Abfallgeschichte in der Zeit der Richter. Da hat Abimelech, ein Gottloser, die Macht übernommen in Israel, und sein Machtzentrum war Sichem. Und da lesen wir in Richter 9, Vers 4, und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit. Da kommt jetzt eben dieser Tempel vor, der gerade bei diesem Denkmal steht, und der wird genannt Baal-Berit. Ich habe das schon erklärt, Baal des Bundes, weil man hier Baal, den Gott der Kanaaniter, zu dem Gott, der den Bund geschlossen hatte mit Abraham und mit Israel am Sinai, erklärte. Und aus diesem Tempel hat also Abimelech, das war ein Sohn von Gideon, Geld aus dem Tempelschatz genommen, um damit Mörder zu bezahlen, die dann alle seine Brüder, alle anderen Söhne von Gideon umbringen sollten. Und da lesen wir weiter. Und Abimelech dingte damit lose und übermütige Männer, und sie folgten ihm nach. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra, und ermordete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Aber Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo, das ist das Haus der Steinaufschüttung, das sind also Leute, die speziell mit diesem Tempel und der Steinaufschüttung verbunden waren, versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals, die zu Sichem ist. Da wird wieder die Terebinte erwähnt und vorhin war der Baal-Brit-Tempel erwähnt, das Millo, diese Steinaufschüttung, auf dem das Denkmal steht, innerhalb des Heiligen Bezirks. Da wird es nochmals erwähnt, die Terebinte des Denkmals. Und so sieht man alle diese feinen Details, 1. Mose 12, Josua 24, Richter 9 zusammen, helfen uns, dass wir ganz genau diesen Stein identifizieren können. Und er war in der richtigen Schicht, Mittlere Bronze 2b, die Zeit von Josua. Es ist ein Wunder, dass genau diese Schicht offen gelassen wurde. Nicht wahr? Andere Schichten wurden abgetragen von den Archäologen und das hat man stehen lassen. Und es ist auch ein Wunder, dass die Palästinenser das nicht kaputt gemacht haben. Aber glücklicherweise wissen sie gar nicht, was es bedeutet. Ihr Flyer macht überhaupt keinen Bezug zur Bibel. Und so steht das inmitten von Nablus, dieses Denkmal. Und man muss sich mal vorstellen, im 20. Jahrhundert wird das ausgegraben. Und man findet das. Und genau in dieser Zeit, ab 1882, kommen die Juden weltweit zu Tausenden, Hunderttausenden und dann zu Millionen zurück ins Land der Väter. Und da haben wir das Denkmal, das daran erinnert, ihr habt alles verloren, weil ihr das größte Gebot der Tora auf den Messias-Propheten, 5. Mose 18, Vers 15, zu hören. Aber sie haben ihn abgelehnt. Und darum haben sie in der Folge das Land verloren. Aber jetzt sind sie zurück, weil an diesem gleichen Ort Abraham seinen Altar baute, nachdem er Gottes Zusage bekommen hat, bedingungslos. Deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Ich lese weiter. Vers 26 nochmals. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Oder in dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Und es geschah, nach diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiete seines Erbteils zu Timnat-Serach auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. Wir hatten ja davon gelesen, wie Josua wegen seiner Treue ein besonderes Erbteil im Stamm Ephraim erhalten hatte. Und da wurde er auch begraben. Also im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Da ist der Mann, der Israel damals das Volk, das Land ausgeteilt hatte für das Volk. Vers 31. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten. Da sehen wir, dass die endgültige Abfassung des Buches Josua ging bis zum Lebensende von Josua und noch ein bisschen darüber hinaus. Denn es wird hier noch in den Schlussversen angehängt, dass eben da eine Treue in Israel da war, nicht nur solange Josua lebte, sondern auch noch die Ältesten, die mit ihm zusammen das Volk leiteten, darüber hinaus. Und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Und hier wird wieder angedeutet, das Schwierige beim Übergang der Generationen. Diese Generation hatte das alles noch erlebt, selber. Was da geschehen ist im Zusammenhang mit der Landnahme und mit der Überquerung des Jordans und so weiter, wie der Herr geholfen hat. Und so ist es auch, Da kommt eine erste Generation zum Glauben und das ist alles voller Frische. Ja? Und dann geben sie es ihren Kindern weiter. Und die übernehmen das, vielleicht auch die Art und Weise des Zusammenkommens als Gemeinde, die übernehmen das, aber nicht mehr mit der gleichen Überzeugung. Und dann, wenn die das weitergeben an die dritte Generation, ja, die übernehmen das und sagen, aber eigentlich könnte man doch das alles auch verändern. Warum muss es genau so sein? Und ja, eben, weil sie diese erste Frische der ersten Generation nicht mehr erlebt hatten. Und das ist das Problem. Und hier wird auch gesagt, das war eben so gut mit Israel, solange die da waren, die das noch selber richtig erlebt hatten. Und dann Vers 32, und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie zu Sichem, auf dem Stück Feld, welches Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte, um 100 Kesita. Und sie wurden den Kindern Josef zum Erbteil. Das Grab von Josef hat man gefunden in Ramsesstadt, in Avaris. Es ist ein Pyramidengrab und seine Statue ist sogar darin gefunden worden. Also wir haben sogar eine Vorstellung noch über das Erscheinungsbild von Josef. Diese Pyramide ist gerade neben seinem Palast, den er gebaut hat als Alterssitz. Auf meinem Livestream gibt es einen Vortrag über Israel in Ägypten, Mythos oder Realität. Und dort zeige ich dann auch Bilder von diesem Palast und von Josefs Grab. Kann man dort nachschauen. Müssen wir das jetzt nicht mehr noch mal wiederholen. Und dann findet man noch 11 Gräber, allerdings nicht mehr Pyramiden, aber kleinere Gräber. Das sind die Gräber der 11 Patriarchen neben Josef. Und natürlich, das Grab Josefs hat keine Mumie mehr drin, denn die Israeliten haben das tatsächlich, was in 2. Mose beschrieben wird, haben sie die Gebeine mitgenommen und dann im Land Kanaan begraben, und zwar in Sichem. Und zwar nicht weit weg von diesem Ausgrabungsort, das Heiligtum des Herrn von Abraham. Und das kann man heute noch besuchen. Mitten in dem Gebiet von Nablus. Und schließlich Vers 33, und Eleazar, der Sohn Aarons, starb und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinhas, der ihm gegeben worden war auf dem Gebirge Ephraim. Nochmals eine Säule, denn dieser Eleazar war ein treuer Mann, Sohn von Aaron, der die hohepriesterliche Würde weiterführte, und jetzt auch diese Säule stirbt, Josua stirbt. Gut, es war noch ein Pinhas da, und das war ja auch ein treuer Mann gewesen. Und da möchte ich dazu lesen aus Hebräer 13. Da wird über Führer unter dem Volk Gottes gesprochen. Das ist nicht das Gleiche wie Älteste. Älteste haben eine Verantwortung in der örtlichen Gemeinde und nicht überörtlich. Aber in Apostelgeschichte 15 lesen wir von gewissen Männern, die wurden angesehen als Führer unter den Brüdern. Also die hatten einen überörtlichen Dienst und durch ihr geistliches Vorbild waren sie Führer. Nicht, dass sie Autorität hätten, um über andere Gemeinden irgendwie zu herrschen und zu regieren, aber eben als markante Vorbilder. Und da lesen wir in Hebräer 13, Vers 7. Gedenket euer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Hier weist der Hebräerbrief eben hin auf Brüder, die eine besondere Vorbildfunktion da unter den ersten Christen eingenommen hatten, das Wort verkündigt hatten und sie sind heimgegangen. Gedenket eurer Führer. Und dann wird gesagt, den Ausgang ihres Wandels anschauend. Das ist eben eine wichtige Sache. Es kann einer gut anfangen, aber schlecht enden. Und darum, all diese, die gegangen sind, aber treue Beispiele waren bis zum Schluss, die müssen wir besonders zum Beispiel nehmen. Nicht die, die plötzlich gedreht haben und irgendeinen Weg gegangen sind. Die gibt es auch. Aber hier wird wirklich gesagt, schaut an, wie das am Schluss geendet hat. Und dann heißt es, ahmet nach, aber nicht ahmet ihre Art nach. Dass die späteren Generationen genauso mit den Armen um sich fuchteln und so den gleichen Duktus in der Predigt annehmen. Manchmal ist das unglaublich. Da höre ich, boah, das ist Bruno Schwengler. Ja, die sprechen genau wie Bruno Schwengler aus der nächsten Generation. Also wirklich, die ganze Art zu sprechen. Oder eben, so gibt es viele Beispiele, da wird die Art und Weise nachgeahmt. Oft ist das völlig ungewollt. Und ich merke das bei mir selber. Oh, jetzt spreche ich wieder Erwin Grübli. Oder ganz ungewollt. Aber es geht eben nicht darum, dass wir Personen imitieren. Das sind Originale und wir selber sind auch Originale und Originale müssen keine Originale kopieren. Wir sollen so sein, wie der Herr uns gemacht hat. Und wir sollen ihren Glauben nachahmen, nicht ihre Art. Aber ihre Treue und Hingabe bis zum Schluss. Und so sind diese Monumente Josef, Josua, Eleazar hier vorgestellt. Es gibt dann übrigens noch in Hebräer 13 Folgendes zu beachten. Es ist ja immer so schwer, wenn plötzlich solche Säulen nicht mehr da sind. Ich mag mich erinnern, vor kurzem, als Andreas Steinmeister gehen musste, so überraschend. Und das war ein Mann, der wirklich für die Sache des Herrn gekämpft hat, mit Energie. Wir waren befreundet von Jugendzeit an und das war für mich immer einer der, ja, der hat Mut gemacht, wie er in seinem Beispiel vorgeht und vorangeht und der Herr nimmt ihn unerwartet früh plötzlich weg. Und dann die Frage, wer wird jetzt in seine Fußstapfen treten? Und ich hätte nicht die Antwort geben können, oh, dort, in der Nähe gibt es Leute, die genau, nein, das ist die Sache. Und dann wird man wirklich manchmal traurig und denkt, wo sind jetzt solche, die in diesen Fußstapfen nicht sie imitieren, sondern eben auch von dem Herrn so sich brauchen lassen wie diese. Aber dann haben wir einen Trost im nächsten Vers. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Ja, solche Führer, die kommen und sie dienen dem Willen Gottes zu ihrer Zeit, wie das von König David gesagt wird in Apostelgeschichte 13, nachdem er dem Willen Gottes zu seiner Zeit gedient hatte, und dann musste er gehen. Und so sind die gegangen. Aber der Herr Jesus, er bleibt. Wenn die gehen, er ist immer noch da und er ist derselbe. Und die gleichen Hilfsquellen bleiben in ihm. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, und jetzt wollen wir in den letzten 30 Minuten noch zusammenfassend einen Gang noch einmal durchs ganze Buch machen. Ja, also was man so in 24 Stunden ungefähr gemacht hat, machen wir jetzt in 30 Minuten. Ja, es ist wirklich so, wenn man lange erklärt, versteht man ganz schnell. Yeah. Das Buch Josua zeigt uns, welchen Sieg und Reichtum wir in dem Herrn Jesus, in dem Messias haben dürfen. Das Buch Josua ist die Fortsetzung der 5 Bücher Mose und schließt diese Bücher ab und führt sie weiter. Wir haben gesehen, Josua, sein Name ist eigentlich der gleiche Name wie der Name des Messias, der im Neuen Testament offenbart wurde. Auf Hebräisch Yeshua, griechische Aussprache Jesus. Und wir haben gesehen, dass der Name Josua im Griechischen eben umschrieben wird als Jesus. Und so ist eben das Buch Josua ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus, der uns in den Segen Gottes hineinführt, was das Gesetz Mose nicht konnte, was Mose nicht konnte, das kann der Herr Jesus. Das Gesetz wurde gegeben durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1, Vers 17. Wir haben gesehen, dass es Josua war, der dieses Buch geschrieben hat. Und dann ganz am Schluss noch ein paar Verse wurde dann von einem nächsten Propheten angefügt. Der nächste Prophet, der übrigens Samuel, einen Teil von Samuel schrieb, das Buch der Richter und auch das Buch Ruth, war eben der Prophet Samuel, der in Shiloh aufgewachsen ist. Das Buch des Sieges zeigt uns, wie das irdische Volk das irdische verheißene Land in Besitz genommen hat. Und es ist für uns neutestamentlich übertragen, ein Bild davon, wie der Herr Jesus uns einführt in die himmlischen Segnungen, von denen Epheser 1, Vers 3 sagt, dass wir mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind, abgeschlossen in Christus Jesus. Aber der Epheserbrief zeigt, wie wir diese Dinge ganz praktisch in Besitz nehmen müssen und uns nicht hindern lassen dürfen von Satan und seinen Engeln, die nach Epheser 6 uns Widerstand leisten wollen, damit wir nicht in den Genuss des Segens, der entstanden ist durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, hineinkommen können. Wir haben gesehen, das Buch Josua ist ein wunderbares Geografiebuch. Es gibt uns quasi die Grundlage der Geografie Israels, die nötig ist, dann um die Geografie in all den späteren Büchern gut zu verstehen. Dieses Land, das von Milch und Honig fließt, das bewohnt wurde in biblischen Zeiten hauptsächlich von Beersheba bis hinauf nach Dan, das sehr, sehr gute Land mit dem Hermongebirge im Norden, fast 3000 Meter, mit dem wunderbaren Land Bashan, das die 2,5 Stämme eben als ausreichend für sich betrachteten. Dazu gehören die Golanhöhen zu Bashan. Aber wir haben gesehen, wie das Land in seiner ganzen Vielfalt ausgeteilt wurde. Die Schefela wurde immer wieder in Josua erwähnt. Die Niederung, das ist das Tiefland westlich von den judäischen Bergen gegen das Mittelmeer hin. Die Sharon-Ebene, nördlich von der Schefela ist die Sharon-Ebene. Und das besondere Jordantal haben wir immer wieder erwähnt. Dieses tief eingeschnittene Tal, das runtergeht bis zum tiefsten Punkt der Welt, dem Toten Meer. Auch von der Jezreel-Ebene haben wir gelesen, schon in Josua. Das ist der Ort, der später in der Prophetie im Zusammenhang mit Harmagedon eine ganz wichtige Rolle spielen sollte. Die Kornkammer Israels oder eine Kornkammer Israels, Jezreel, Gott sät, mit dem Hügel Megiddo, der auch schon erwähnt wird im Buch Josua. Aber wir haben gesehen, Nazareth wird nicht erwähnt. Nirgends im Alten Testament. Und genau dort sollte der Messias die meiste Zeit seines Lebens wohnen, an einem ganz verachteten, unbedeutenden Ort, um das Wichtigste und Bedeutendste in diese Welt zu bringen, sein Heil und die volle Wahrheit Gottes. Wir haben gesehen, dass der Kampf, um das verheißene Land zu erobern, das ist ein Kampf gegen Satan. Und wir müssen verschiedene Versuchungen unterscheiden. Die Versuchung durch Satan oder die Angriffe durch Satan, da heißt es ganz klar, wir müssen widerstehen. Epheser 6, Vers 13. Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. 1. Petrus 5, Vers 9. Sprechen alle von dieser Art der Angriffe. Da muss man mit dem Wort Gottes antworten, und zwar so, wie der Herr Jesus das gemacht hat in Matthäus 4 und Lukas 4. Immer wenn der Teufel eine Versuchung brachte, hat der Herr Jesus gesagt, es steht geschrieben. Also mit dem Wort Gottes müssen wir uns berufen auf die Zusagen Gottes und so die Angriffe Satans abwehren. Aber das darf man nicht verwechseln, diese Versuchung von Satan von außen, mit der Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen. Das Neue Testament lehrt, dass wir die Sünde, die sündige Natur von Adam, geerbt haben. Und die spüren wir als böses Verlangen in uns. Und da wird nie gesagt, dass wir gegen das kämpfen müssen. Und es ist auch so, wenn böse Gedanken kommen, da kann man nichts dafür. Dass böse Gedanken kommen, da kann man nichts dafür. Aber Luther sagte, wenn mir Vögel auf den Kopf machen, kann ich nichts dafür. Aber wenn sie ein Nest bauen auf meinem Hut, das ist der Punkt. In Jakobus 1 lesen wir, es sind drei Generationen. Die Großmutter wird dort genannt, die Lust. Das Böse, das ist nicht nur sexuell, das böse Verlangen allgemein, auch Hochmut, Stolz, das ist die Lust. Und dann heißt es, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Tatsünde. Und wenn die Tatsünde vollendet ist, dann gebiert sie den Tod. Also, nächstes Mal bei einem Bibelquiz kann man die Frage stellen, wie heißt die Großmutter des Todes? Die Lust. Ja, und es ist interessant, dass die Lust, das böse Verlangen, ist nicht das gleiche wie die Tatsünde. Aber sie kann es werden. Also wenn die Versuchung von innen kommt, irgendein böser Gedanke, und dann versucht man dagegen zu kämpfen, dann wird der Gedanke immer stärker. Merkt man? Das ist ganz normal. Es ist also nicht irgendwie ein Psycho. Das ist normal. Das geht so. Aber die Bibel sagt uns, dass wir uns selber verleugnen sollen. Und diese weltlichen Begierden aus uns heraus, nach Titus 2, Vers 12, müssen wir verleugnen. Das heißt, gar nicht darauf eingehen. Nicht wahr? Wenn ich Carmine antreffen würde am Zürcher Bahnhof, also antreffen, ich sehe ihn dort, und dann vermeide ich, dass irgend zu einem Kontakt kommt. Dann habe ich ihn verleugnet. Und das ist nicht sehr freundlich, ja? Aber da muss man nicht freundlich sein. Einfach nicht beachten, nicht darauf eingehen. Und so kommt es dann nicht zur Sünde. In Römer 6 wird gesagt, wir sind ja mit Christus gestorben. Sein Tod wird uns zugerechnet. Ja gut, dann sind wir tot. Und wenn, es heißt nicht, dass die Sünde in uns tot ist. Das wird nie gesagt. Es wird nicht gesagt, dass das Fleisch tot ist. Nein, aber es wird gesagt, dass wir gestorben sind mit Christus. Und in Römer 6 sagt, wir sollen uns in Bezug auf die Sünde als tot betrachten. Und jetzt, wie ist das? Nehmen wir einen wirklich schlimmen Alkoholiker, der gestorben ist. Und jetzt stellt man auf sein Grab eine Whiskyflasche. Was geschieht? Nichts. Er reagiert nicht mehr auf die Versuchung. Und das ist der Punkt. Gar nicht darauf reagieren. Und wenn natürlich der böse Gedanke kommt und wir Gefallen daran finden, dann wird es zur Gedankensünde. Aber dass es kommt, Es ist genauso, wie der Vogel auf einen macht. Ich habe das mal erlebt in einem Gottesdienst. Wirklich. Da war die Türe offen, während des Gottesdienstes mit Abendmahl, und dann kommt ein Vogel rein. Und der macht ein paar Runden und dann lädt er etwas ab. Und genau mir auf meinen Anzug hinten drauf. Ja. Aber das, da muss ich denken an Luther. Ich bin unschuldig. Also eben, wenn der Vogel auf den Kopf macht, wie bei Luther, oder mir auf den Anzug, da kann ich nichts dafür. Aber wenn ich da zugelassen hätte, dass der ein Nest baut, auf meinem Kopf, ja? Das ist auch eine Art Nest. Ja, das geht natürlich nicht. Und das ist der Punkt, nicht darauf eingehen. Oder noch ein anderes Beispiel. Füchse, also wenn man die gejagt hat mit Hunden, waren die immer wieder so schlau, dass die plötzlich wie tot hinlagen und die Jagdhunde, die rennen vorbei. Also das ist es. Sobald die Versuchung kommt, das sind die Hunde, abliegen. Gut, die Füchse sind nicht wirklich tot, aber wir wissen, dass in Gottes Augen wird der Tod des Herrn Jesus uns so zugerechnet, dass wir wirklich uns zu Recht als tot betrachten dürfen und wir reagieren nicht. Noch ein Beispiel. Der ICE in Deutschland. Ich bewundere diesen Zug. Und auch den TGV, den TGV in Frankreich, der ja bis in Versuchsstrecken bis über 500 Stundenkilometer erreicht hatte. Fantastisch, nicht wahr? Ja, und der ICE, der fährt in kleineren Bahnhöfen einfach durch. Ja? Und so, der ICE ist die Versuchung. Ich bin ein kleiner Bahnhof. Einfach durchgehen lassen. Das ist Verleugnen. Und dann kommt es nicht zur Gedankensünde und auch nicht zur Tatsünde. Aber dann haben wir drittens die Versuchung durch die Welt von außen. Und ein praktisches Beispiel, Josef in Ägypten und diese Frau von Potiphar, die versucht immer wieder, immer wieder. Und es kommt zu einer gefährlichen Situation und dann heißt es in 1. Mose 39, Vers 12, Josef ließ sein Kleid fahren und er floh. Und dieses Fliehen war nicht Feigheit, sondern Männlichkeit pur. Und zwar, 1. Korinther 6, Vers 18 sagt, flieht die Hurerei. Das ist nicht die Flucht ins Kloster, vor der Versuchung aus sich selber heraus, denn die Sünde kommt mit ins Kloster. Das funktioniert gar nicht. Aber hier geht es um die Versuchung aus der Welt. Und es gibt Orte, die muss man einfach umgehen. Und es gibt DVDs und es gibt Internet und Seiten und so weiter. Das ist ganz klar, mit dem hat man nichts zu tun. Gar nicht, das ist ein No-Go. Und da geht man schon gar nicht hin. Aber eben wenn man in einer Situation ist, wo es gefährlich ist, dann muss man eben nicht nur davon spazieren, sondern wirklich mit Energie gehen, wie ein Josef. Und da haben wir noch weitere Stellen, Kapitel 10, Vers 12 in 1. Korinther, 1. Timotheus 6, Vers 11, 2. Timotheus 2, Vers 22, die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, und so weiter. Dieses Fliehen wird uns immer wieder vorgestellt. Und dann gibt es eben die Versuchung, die eigentlich bedeutet Prüfung durch Gott von oben. Und dort geht es darum, dass wir sagen, ja, Vater, unterwerfet euch nun Gott, sagt Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel. Ja, haben wir beides. Gott unterwerfen. Und dem Teufel widerstehen. Aber es ist wichtig, dass man diese vier Arten der Versuchung unterscheidet, weil man jedes Mal anders reagieren muss. Widerstehen bei Satan, verleugnen von innen, fliehen bei Versuchung von außen und Ja sagen bei der Prüfung durch Gott von oben. Wir haben gesehen, wie die moderne Militärstrategie Israels ein wichtiger Beweis ist für die Präzision des Buches Josua, denn aus dieser Sicht sieht man, die Beschreibungen sind absolut authentisch. Wir haben festgehalten, dieses Gericht über die Kanaaniter war Gottes Gericht über ein Volk, das sich dem Bösen hingegeben hatte und die Gnadenzeit vorübergehen ließ. Und es ist uns aufgefallen, durch das ganze Buch spielen Steine eine wichtige Rolle. Und wir haben alle diese Stellen begonnen mit den 12 Steinen im Jordan, den 12 Steinen in Gilgal bis hin zum Bundesstein in Sichem. Die haben wir miteinander betrachtet. Nochmals die Einteilung des Buches, dass man, wenn man die im Kopf hat, dann kriegt man eine Übersicht über das ganze Buch. Und dann findet man auch die einzelnen Stellen. Es gibt manchmal Geschwister, die denken, wie geht das? Dass der oder die, die wissen immer gleich, wo die Bibelstelle steht. Wie kann man das? Es gibt verschiedene Hilfsmittel. Einerseits ist es ja so, die Worte Gottes werden in Prediger 12 verglichen mit eingeschlagenen Nägeln. Und die wenigsten können einen Nagel reinschlagen ins Holz mit einem Hammerschlag. Es gibt schon solche Spezialisten. Ich zähle mich gar nicht dazu. Aber da muss man es einfach mit mehreren Schlägen machen. Und so ist es, die wenigsten können Bibelverse einfach lernen mit einmal. Auswendig lernen, kurz. Aber repetieren, wiederholen, wiederholen. Eben Hammerschlag. Bis sie sitzen. Aber was eben auch hilft, ist, wenn man lernt, wie ein Buch aufgebaut ist, die Struktur, und dann merkt man, dieser Vers, der kann gar nicht da stehen, der muss dort stehen. Ja? Man bekommt dadurch eine Übersicht, innerliche Übersicht über die Bibelbücher. Und drum, wir haben gesehen, das Buch Josua besteht aus zwei Teilen. Teil 1, die Eroberung Kanaans, 1 bis 12. Und die Verteilung Kanaans, 13 bis 24. Wir haben gesehen, der erste Teil zerfällt wieder in zwei Teile, die Vorbereitungen zum Kampf, Kapitel 1 bis 5. Gott hat Josua beauftragt, das Land einzunehmen. Kapitel 2, da ging es um die Auskundschaftung Jerichos durch die zwei Kundschafter. Dann Kapitel 3 und 4. Die große Aktion, Israel überquert das Jordanbett. Und Kapitel 5, die Beschneidung in Gilgal, Passa und die Erscheinung des göttlichen Heerobersten. Und dann kommt in B der Kampf ums Land, 6 bis 12. Der Fall Jerichos, die Niederlage vor Ai. Die Einnahme von Ai, die List der Gibeoniter. Und dann die Eroberung Südkanaans, Kapitel 10, die Eroberung Nordkanaans, Kapitel 11, und dann kommt die lange Liste mit den 31 eroberten Königreichen. Und nicht wahr, dann bekommt das Ganze Struktur. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Eroberung da, Eroberung dort und die zusammenfassende Liste. So einfach. 13 bis 24. Zuerst wird das Ostjordanland verteilt, dann das Westjordanland, 14 bis 19. Dann kamen die 48 levitischen Städte zusammen mit den Zufluchtsstädten. Und dann ging es um die Entlassung der Stämme des Ostjordanlandes und die ganze Geschichte mit diesem Altar, der Diskussion ausgelöst hat, und mehr als das. Und am Schluss die Abschiedsreden von Josua und das Bündnis zu Sichem. Nochmals ein paar Erinnerungen. Kapitel 1 ist dieses wunderbare Kapitel, in dem Josua ermutigt wird, diesen Weg der Eroberung zu gehen. Und auch wir werden ermutigt, diesen Weg der Eroberung der geistlichen Reichtümer in Christus zu gehen. Wir haben alles in dem Herrn Jesus. Wir brauchen nicht eine zweite Stufe oder eine dritte Stufe. Wir haben alles. Aber wir müssen uns bewusst werden, was wir haben. damit wir uns auch darin freuen können und dadurch zur Ruhe kommen können. Aber Josua 1 ermahnt, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes eifrig studieren. Sinne Tag und Nacht darüber nach. Und dann wird es dir gelingen. Und dieses Gelingen ist nicht einfach, dass unser Geschäft dann unbedingt besonders erfolgreich sein muss, sondern dass wir im geistlichen Bereich, in der Nachfolge des Herrn, erleben dürfen, wie der Herr uns Gelingen gibt und uns zu uns steht. Aber das Erobern geht eben Schritt um Schritt. Man kann nicht einfach alles aufs Mal nehmen. Vielleicht 25 Stunden so waren schon ziemlich viel. Ich gebe das zu. Und ich hatte das Programm so gemacht und habe gedacht, ja, das ist eigentlich ganz gut. Wir können 2 Stunden am Morgen und dann gibt es eine schöne Mittagspause und dann noch 2 Stunden am Abend. Ja? Und dann, der erste Abend war vorbei und dann der erste Tag. Und dann habe ich gedacht, oh, geht das wirklich? Ist das keine Überforderung? Oder soll ich 1 Stunde streichen? Und dann habe ich gedacht, nein, wir haben das so abgemacht, das lassen wir das. Und alle haben es meines Wissens überlebt. Ja, aber eben, es ist wichtig. Es war sehr viel und das kann gar keiner einfach so fassen. Aber man muss das so machen. Ich mache immer Leuten Mut, die sagen, ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Nein, es ist wie bei Ping-Pong-Spielen. Freu dich über die Bälle, die du erwischt, und vergiss die Bälle, die runtergefallen sind. Ja. Aber eben wiederkäuen, das ist natürlich eine wichtige Sache. Und das ist das darüber nachdenken über das Wort. Und eben Schritt für Schritt in Besitz nehmen, was uns eben der Fußtritt in Argaman lehrt, unseren Fuß darauf setzen, Schritt für Schritt, so machen wir Fortschritte im Glauben und wir nehmen diese Reichtümer in Besitz. In Verbindung mit Kapitel 2, Kundschafter in Jericho, die mit Rahab Kontakt aufnehmen, haben wir das Wunder gesehen von einer Frau, die wirklich tief in der Sünde war und sie wurde gerettet daraus. Und das große Symbol ist ihr Karmesin-Schnur, muss ich sagen, im Fenster. Diese Schnur, die erinnert an das rettende Blut Christi. Ich mag mich erinnern, das war vor Jahrzehnten, war ich eingeladen in Südfrankreich, um Vorträge an verschiedenen Orten zu halten. Und dann hat mich ein Evangelist, ein befreundeter Evangelist, eingeladen, ich soll doch mal mit ihm nach Salon kommen. Und da war so ein riesiger Hauskreis, der entstanden ist durch einen ehemaligen Marabu. Das ist ein islamischer Zauberer. Der hat sich bekehrt. War aber das Problem, der hatte 2 Frauen. Eine, die wirklich verheiratet war und die andere islamisch. Und der ist zum Glauben gekommen. Und dann sind ganz viele Leute dort zum Glauben gekommen und das waren ganz viele Prostituierte. Und dann wurde ich da eingeladen für einen Vortrag. Und das waren Mütter. Und die hatten ihre Babys auf dem Arm und so. Und mir wurde erklärt, das waren früher solche Frauen, wie Rahab. Gewaltig, die Gnade Gottes. Und Josua 2 zeigt uns, die Gnade Gottes ist wirklich möglich. Niemand kann sagen, meine Sünde ist zu groß, für mich reicht die Gnade nicht. Josua 2 und der Karmesinfaden, der aufs Blut Jesu hinweist, zeigt, jawohl, Rettung ist möglich, wirklich für jeden. Und dann haben wir gesehen, den Durchgang durch den Jordan, aber die Bundeslade, ein Bild von dem Herrn Jesus Christus, dem Versöhner, ging zuerst hinein in den Jordan und auf dieser Grundlage konnten alle hindurchgehen. Der Tod Christi ist die Grundlage, dass wir eben sagen können, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und diese Wahrheit muss man im Glauben in Besitz nehmen und dann kann man die anderen Wahrheiten in Besitz nehmen. Da haben wir gesehen, und man muss sich auch an diese Wahrheit immer wieder später erinnern. Und darum gab es die 12 Gedenksteine im Jordan, als Erinnerung an das Mitgestorbensein mit Christus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, dann weiß ich, wenn die Versuchung kommt, von innen, muss ich nicht mehr reagieren. Wie das mit dem Grab und der Whiskyflasche. Und dann die 12 Steine in Gilgal, die erinnern daran, aber ich bin mit dem Herrn Jesus auferstanden, für mich hat ein ganz neues Leben mit der Bekehrung begonnen. Und da will ich vorangehen. Und auch die Beschneidung, haben wir gesehen, spricht genau darüber. Unser altes Leben steht unter dem Gericht Gottes und das ermöglicht mich, demütig voranzugehen als Gläubiger, der nicht von sich hoch denkt, weil er weiß, meine Natur, von Natur aus bin ich verdorben vor Gott. Aber dieses Bewusstsein in Gilgal ist der Ausgangspunkt für die Eroberungszüge, haben wir gesehen. In Josua 5 eben diese Beschneidung, das Abwälzen der Schande Ägyptens und dann das Feiern des Passa mit ungesäuertem Brot. Und so beginnt der erste große Sieg, die Eroberung Jerichos, diese Festung, die ein Bild ist von Festungen der Menschen mit ihren Ideen und Theorien und Ideologien, die müssen wir zu Fall bringen. Denn das sind Hindernisse, um den Segen Gottes in Besitz zu nehmen. Ich glaube, man denkt, wie manchmal junge Leute, die studieren soziale Arbeit oder Ergotherapie oder sogar Philosophie, das sind Dinge, die sind wirklich brandgefährlich. Weil ein Studium ändert uns völlig in unserem Sein und Denken. Und wenn man sich da nicht wirklich von Anfang an ganz klar distanziert vor diesen verdrehten Gedanken, die eben Höhen sind, die sich erheben, wieder Gott, wieder die Erkenntnis Gottes, dann werden das solche Festungen, die uns einfach hindern, um das Land in Besitz zu nehmen. Jericho und seine Mauern mussten fallen. Und wir haben gesehen, wie das ganz genau geschehen ist und wie man das nachweisen kann. Dann haben wir gesehen aber diese Sünde von Achan unter dem Volk Israel, die bewirkte eine Lähmung. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn schwere Sünde hineinkommt und man das einfach stehen lässt, dann führt das zu einer Lähmung des geistlichen Lebens. Und das musste geordnet werden. Und erst dann konnte der erneute Sieg geschehen, dann über Ai. Und Josua baut dann den Altar auf dem Ebal. Als Erinnerung. Wir hätten Fluch verdient, aber durch das Opfer des Herrn Jesus gibt es Gnade. Und dann kam diese Niederlage mit den Gibeonitern und das Problem war, sie haben den Herrn nicht gefragt und haben sich da richtig reinlegen lassen. Aber als auch das geklärt war, wieder dieser Sieg, überwältigender Sieg in Josua 10, Südkanaan wird erobert und dann die Eroberung von Hazor öffnet den Weg, um ganz Nordkanaan in Besitz zu nehmen. Und Josua 12, die Liste der eroberten Königreiche, schließen diesen ersten Teil ab. Und dann die Überraschung, Gott sagt zu Josua, es ist noch viel Land übrig zu erobern. Oh, jetzt habe ich gemeint, jetzt sei ich schon so weit im Glauben. Nein, müssen wir nie Angst haben, dass wir zu hoch kommen. Es ist noch so viel da. Ist ermutigend. Also, voran. Und dann haben wir gesehen, wie ab Kapitel 14 eben das Land aufgeteilt wird unter die 9,5 Stämme. Kapitel 15, das Stammesgebiet von Juda. Kapitel 16 und 17, das Stammesgebiet für Josef. Und da haben wir gefunden diese Töchter Zelophats. Diese Frauen, die interessiert waren, den Segen Gottes in Besitz zu nehmen. Und dann Kapitel 18, die Stiftshütte wird als Zentralheiligtum für den Gottesdienst Israels in Shiloh aufgerichtet. Und von dort aus werden die faulen Stämme Nochmals ermutigt, jetzt müsst ihr gehen. Schreibt das ganze Land auf und dann wird es euch durchs Los von hier aus, von Shiloh, verteilt. Und dann gingen sie los, um sich zu bewusst werden, was ist da eigentlich alles zu holen in diesem Land. Und die Vielfalt des Landes Israel ist ein Bild dieser Vielfalt der geistlichen Reichtümer. Hier nochmals ein paar Erinnerungen an Shiloh und an den Platz in Shiloh, wo die Mauern die Stiftshütte dort geschützt haben. Da wurden die Stämme ausgesandt, um schließlich mutig das ganze Land einzunehmen. Und Shiloh ist ein Hinweis auf den Erlöser, der selber Shiloh genannt wird, Friedebringer, in 1. Mose 49, 10. Und dann Josua 19, da haben wir gesehen, das Land wird verteilt an Simeon, Zebulon, Issachar, Asser, Naphtali, Dan. Und Kapitel 20 haben wir ausführlich gesehen, die Zufluchtsstädte und ihre Bedeutung. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Kapitel 21, die 48 Levitenstädte im ganzen Land. Und wir haben daran gedacht, dieser Fluch, der über den Stamm Levi kam, wurde umgewandelt in Segen, weil sie sich dem Herrn ganz zur Verfügung gestellt hatten. Davon sprechen diese 48 Levitenstädte. Und dann Josua 22, die 2,5 Stämme, nachdem das Land erobert war, dürfen zurückkehren über den Jordan. Und wir haben gesehen, so schön, wie diese Leute sich überlegt haben, was können wir tun, dass unsere Nachkommen dadurch nicht einen falschen Weg gehen, nur weil wir jenseits des Jordans wohnen. Wie könnten wir unsere Nachkommen erinnern, dass sie wirklich auch dem Herrn treu bleiben? Also Vorsorge für die nächste Generation und als es da zum Konflikt kam wegen des Altars, so vorbildlich wie die auf die scharfen Angriffe, die kamen, mit Ruhe, Bestimmtheit und Klarheit geantwortet haben, sodass der Konflikt wirklich auf vorbildliche Weise gelöst worden war. Und dann die Abschiedsrede von Josua an die Volksführer. Ähnlich wie Paulus sich verabschiedet hat von den Ältesten aus Ephesus in Milet. Nochmals eine ernste Warnung an die, die besondere Verantwortung tragen, treu zu bleiben. Und schließlich Abschluss Josua 24, der Landtag von Sichem. Josua legt nochmals dem ganzen Volk den Ernst der Treue, der Hingabe und der Nachfolge auf die Herzen und ermutigt sie wirklich, sich heute zu entscheiden, ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Und wenn das eine Frucht dieser Tage wäre, wunderbar, nicht wahr? Ja, da in Sichem, das ein Bollwerk der Kanaaniter war, da wurde das Volk am Schluss versammelt, um dankbar zurückzublicken auf Gottes Gnade, dass er geholfen hat, dieses Land in Besitz zu nehmen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so reich gemacht hast durch dein Opfer auf Golgatha. Danke, dass du dich hingegeben hast als das Brandopfer, um Gott zu verherrlichen, aber auch als das Sünd- und Schuldopfer, um alle Schuld in unserem Leben gut zu machen. Und Herr Jesus, danke, dass du uns so reich gemacht hast durch all diese Auswirkungen deines Erlösungswerkes. Und es sind so viele Reichtümer. Sie übersteigen uns. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, das in Besitz zu nehmen, nach und nach, so wie die Israeliten das irdische Land Kanaan in Besitz genommen haben. Und wir möchten uns jetzt auch, wenn wir uns auf den Heimweg machen, ganz deiner Gnade anbefehlen. Du siehst, wie jeder von uns in einer ganz anderen Situation steht, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Und wir alle brauchen einfach deine Gnade, dass du mit uns kommst. Und hilf du uns, dass wir uns alle in unseren Herzen wirklich entscheiden, dir in allem die Treue zu halten. Amen.